so, Sprachaufnahme, dies, das, Ananas, läuft.
Also. Heizen mal mehr in die Mitte.
Ja, lass mich doch einfach jetzt mal aufnehmen hier, ja, okay, Antje. Mein Gott.
Nimm mal auf.
Ja, also wir sitzen hier im Auto und sind über 2 Monate säumig mit unserem Podcast und fühlen uns schon ganz schlecht. Entschuldigung. Also neben mir sitzt Antje, sag mal hallo.
Hallo.
Und hinter mir sitzt, ich weiß nicht, darf ich deinen Namen überhaupt sagen?
Natürlich.
Nadja, meine Ex-Frau, sag mal hallo.
Hallihallo.
So, und wir fahren hier zu dritt in einem Auto nach Kopenhagen,
ja,
wo unsere Tochter, deren Namen ich nicht sagen darf, weil sie das nicht will, heiratet.
Ja.
Aber wir haben verdammt gute Laune.
Yeah. Yeah.
Ich habe heute in Antjes Bett geschlafen.
Ja.
Hätte ich mir vor 10, 12 Jahren nicht träumen lassen, dass ich im Bett der neuen Frau meines Ex-Mannes schlafe.
Genau.
Es war wundervoll.
Und ich stelle mir schon vor, wie ich nachher den Schwiegereltern begegne und ich komme mit 2 Frauen. Mit 2.
Ja, genau. Der Trend geht zur Zweitfrau.
Der Trend geht zur Zweitfrau.
Aber es ist ja noch gar nichts gegen meinen richtigen Vater, der jetzt das 5. Mal verheiratet ist.
Ah, ja.
Oh, okay.
Mal.
Oh mein Gott.
Ja. Dann hast du noch ein paar Frauen offen, Jens.
Ja. Oh Gott, nein. Also jedenfalls, das ist jetzt hier erstmal nur das Intro und wir haben uns fest vorgenommen, dass wir heute Abend in Kopenhagen die Folge aufnehmen,
genau,
die wir euch schuldig sind.
Eigentlich hatten wir sogar schon eine ganze Podcast-Folge aufgenommen, aber Jens hat die nicht nehmen wollen. Und dann hatte ich heute früh schon eigentlich ein Intro beim Joggen aufgenommen. Das wollte Jens aber auch nicht nehmen, weil er sagte, ich popp die ganze Zeit.
Moment, das muss man erklären, was poppen ist, sonst verstehen die Leute das falsch.
Ja, genau, dann erklär
poppen ist, wenn man poppen ist, wenn man draußen Sprachaufnahmen macht und dann kommt immer der Wind und macht immer. Das heißt poppen.
Ja, genau. Und jetzt poppen wir hier im Auto vor
wir
uns.
Wir poppen im Auto. Ploppen heißt das, nicht
poppen. Ploppen, genau.
Ploppen, poppen.
Ploppen, ploppen ist was
poppen.
Anderes.
Ja.
Das kann sein, dass du recht hast. Das heißt gar nicht poppen, das heißt ploppen, oder?
Ja, weil der Mann immer nur eins im Kopf hat.
Ja.
Und das jetzt auch noch.
Ah,
immer noch.
So.
Nein.
2 Frauen im Auto.
Und er denkt nur an poppen. Oh Gott.
Poppen,
oh Gott, oh Gott. Diese Folge fängt ja schon wieder voll an.
Die fängt ja schon gut an.
Na gut, Leute, wir melden uns gleich.
Es gibt viele News, also wirklich viele News, aber das gibt's erst später. Also
genau.
Für euch gleich nach dem Intro, für uns später, wenn wir in Kopenhagen sind.
Genau. So. Intro.
Unser Abenteuer ist die Sicherung eines alten Fachwerkhauses.
Nee, nicht die Sicherung, Jens, die Sanierung.
Ah.
Haben wir schon gleich, fängt ja schon mal gleich gut an, unser Intro hier.
Unser Abenteuer ist die Sanierung eines alten Fachwerkhauses.
Wir haben keine Millionen auf dem Konto, aber gute Nerven. Naja, also meistens zumindest.
Wir sind vielleicht naiv, aber nicht blöd. Jetzt kommt der Satz. Also, meistens nicht blöd.
Schneidest du das jetzt zusammen oder lassen wir das Intro, weil es ein Klassiker ist, dass wir das
Intro... Ich lasse das so.
Wir verkacken das immer, das Intro. Aber so viele schon mal sicher, auch wenn wir das Intro jedes Mal verkacken. Bei unserer Kernsanierung wird kein Stein auf dem anderen bleiben.
Und die Fragen sind, wird sich der Lebenstraum in einen Albtraum verwandeln? Ob unsere Liebe das aushält?
Tja, das werden wir dann alles mal sehen.
Kernsanierung.
Ein Podcast zu Paarung und Nestbau.
Mit Antje.
Und Jens. Heute aus?
Kopenhagen.
Good Tag, oder wie heißt das?
Good Tag, genau.
Good Tag.
Hallo. Wir grüßen euch aus Kopenhagen. Wir sind inzwischen angekommen und sind im Hotelzimmer und versuchen uns zu erinnern, was seit dem letzten Podcast alles los war. Und es war verdammt viel los. Mein Gott.
Und jetzt hier im Hotel ist auch verdammt viel los, haben wir festgestellt.
Ja, hier wird irgendwie gearbeitet und gebohrt irgendwo. Also ich hoffe, wir kommen durch, ohne dass wir unterbrechen müssen, weil gebohrt wird.
Ja, wir schauen mal, wie es so geht. Wir genießen gerade den Blick auf...
Irgend so ein Wasser. Hier ist irgend so ein Wasser in diesem Kopenhagen.
Wir sind in so einem Scandic. Es halt auch ein bisschen, also das Motel One ist irgendwie ein bisschen mehr cozy.
Ja, für Podcaster ist Motel One besser geeignet.
Ja, aber
das
die haben
kann man
Teppichboden.
Schon mal sagen. Ja.
Hier ist mehr so funktional.
Mehr so eine kleine Zelle.
Ja, aber hier ist auch ein Fuchs an der Wand.
Ja.
Sie haben sich Mühe gegeben mit der Tapete.
Ja.
So eine Fototapete. Also gut.
Ja. Naja, also Leute, ja, wir müssen gestehen, wir haben ja schon mal einen Anlauf gemacht, den Podcast aufzunehmen und dann haben wir das aber irgendwie in die Tonne getreten, weil das wir Problem war, ich war getrennt. In Leipzig, du warst in Lötz und dann haben wir das so hin und her gemacht und das war ein einziges Gewurstel irgendwie so.
Naja, wir haben das eigentlich, war das eine gute Idee, nur weil es so ein Gewurstel war und du so viel hättest schneiden müssen, hast du gesagt, das will ich nicht.
Ja, ich habe gesagt, ey, komm, wir suchen einen Zeitpunkt, wo wir in Ruhe eine Aufnahme machen können und fertig.
Ja.
Und dann hat das aber gedauert, bis wir in Ruhe eine Aufnahme machen konnten und das ist jetzt.
Ja, und so viel Ruhe ist jetzt hier eigentlich in Wahrheit auch nicht. Aber wir machen das jetzt.
Wir nehmen sonst uns jetzt auch, einfach mal die Zeit.
Sonst brauchen wir auch gar keinen Podcast mehr machen. Weil ich will ja immer noch mal in diese Elbphilharmonie.
Ja, du möchtest gerne wie die Kaulitz-Brüder.
Da gehen wir aber ganz später drauf ein. Wir haben einen Alltagsschnipsel aufgenommen, der kommt aber ganz viel später. Aber so viel ist schon mal sicher. Wir wollen in die Elbphilharmonie. Genau. Also ich will das jetzt.
Ja.
Und zwar nicht als Gast. Also als Zuschauer.
Du willst auf die Bühne.
Ich will auf die Bühne.
Mitte.
Auf die fucking Bühne der Elbphilharmonie. Man muss ja auch Visionen haben.
Ja, natürlich, man muss Visionen haben, ist richtig. Ja. Aber wir sind mit unserer Vision in den letzten 2 Monaten oder 2,5 Monaten mächtig vorangekommen. Es war so viel los. Es war sehr schön, aber es war auch ein bisschen die Hölle. Also es hatte eine ganz hohe Amplitude, finde ich. So hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. War eine heftige Zeit wieder mal.
Ich habe das Gefühl, dass unser ganzes Leben eine heftige Zeit ist.
Ja.
Aber es ist auch schön.
Es ist auch schön, ja. Ich will mich ja gar nicht beschweren. Stell dir vor, also weißt du, früher habe ich immer gedacht, wenn man so älter ist, dann ist das Leben ein langer, ruhiger Fluss. Das war völlig falsch gedacht, zumindest bei uns.
Ja, genau. Ich habe auch gedacht, mein Leben ist dann irgendwie ruhig und ich kann schön so, habe so eine gewisse Gleichförmigkeit. Ja, und ich sehne mich auch danach. Und wenn ich mir dann mal eine Gleichförmigkeit kreiere in meinem Alltag, dann habe ich irgendwie schon nach 2 Stunden keinen Bock mehr und denke so, was kann ich jetzt eigentlich als nächstes machen?
Ja.
Also da merke ich aber auch, dass ich total im Overkill bin, weil ich gar nicht aushalte, irgendwie so richtig gut in Ruhe zu sein. Ist ja jetzt die letzte Folge für dieses Jahr. Können wir da auch wieder so einen kleinen Ausblick, also so einen Ausblick machen im Sinne von, was nehmen wir uns eigentlich für 2025 vor, ne? Aber ob es da so viel ruhiger wird?
Lass uns doch in die nächste Folge packen, dann Anfang Januar.
Naja, Jens, die Wahrheit ist, nehmen wir denn Anfang Januar auf?
Ja.
Schaffen wir das?
Ja,
du bist
das
doch
Gute
dann schon
ist,
wieder
wir
in
haben ja, nee, wir haben ja einen Urlaub zwischen Weihnachten und Silvester und dann nehmen wir die nächste Folge auf.
Ach so.
Und ich schlage vor, das versprechen wir jetzt einfach mal. Pass auf, ich habe einen Megaplan. Ja. Okay. Der Megaplan ist, wir beginnen das nächste Jahr mit dem Podcast pünktlich zum 1.1.
Oha!
Wow!
Das ist mal ein Versprechen.
Komm, schlag ein. Schlag ein.
Schaffen wir das denn überhaupt, diesen Podcast vorm 1.1. rauszubringen?
Ja, das schaffe ich die nächsten Tage.
Ja, ich muss ja auch meinen Teil dazu beitragen, Jens.
Ja, wir schaffen das.
Wir schaffen das.
Wir schaffen das.
Wir schaffen das. Wie schon Frau Merkel sagte, wir schaffen das. Warum stehst du so komisch auf?
Ich bin mal kurz aufgestanden, um zu sehen, ob ich auch aufnehme. Sonst ist alles umsonst.
Ich dachte, du willst unauffällig pupsen, so sah das aus.
Nein, ich habe nur unauffällig mal geguckt, ob diese Aufnahme läuft.
Und läuft?
Läuft. Stell dir vor, wir nehmen das hier alles auf, eine Stunde, und dann ist nichts drauf.
Ja, das wäre fatal.
Genau.
So, du hast einen Plan. Was wollen wir alles erzählen?
Ich habe mal ein bisschen was aufgeschrieben, weil es so viel ist. Ihr erinnert euch ja vielleicht, dass wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, dass wir bei diesem Pitch-Lab waren.
Mhm.
Das war, wo ich zu spät kam, aber sozusagen geordnet zu spät, weil wir waren fast in einem Live-Kontakt, wann ich zu spät komme. Aber dadurch kam eine Frau vor uns, die Christine Zilmer, die sich auch die Glücksmacherin nennt und die so einen Affären-Talk betreibt. Und dann sind wir spontan, weil wir dann danach kamen, anders als geplant, darauf eingegangen, dass du ja mal meine Affäre warst, bevor wir zusammenkamen.
Ja.
Und das hat große Begeisterung ausgelöst bei den Leuten. Ich weiß nicht warum. Aber
ja, weil
irgendwie
wir gut sind. Also wie gesagt, Elbphilharmonie ist gesetzt, Jens.
Okay.
Wir sind nicht so schlecht.
Ja, alles klar.
Weiß nur keiner.
Kaum jemand. Ja, genau. Und die Christine, die hat uns dann ja eingeladen in ihren Podcast. Darauf haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon hingewiesen. Und jetzt gibt es ihn.
Er ist draußen.
Und wir verlinken ihn mal in den Shownotes. Also wir sind da wirklich zu hören. Und es ist ein bisschen so wie bei einer Serie, würde man sagen, ein Prequel. Also man hört, wie wir mal zusammengekommen sind.
Ja, wie alles begann.
Wie alles begann, genau. Das könnte die Überschrift sein, wie alles begann. Ja. Und es ist, weil wir reden ja über Paarung und Nestbau, es ist ein bisschen mehr über Paarung, worüber wir da reden.
Genau.
Also, hier reden wir ja mehr über Nestbau, da reden wir mehr über Paarung.
Ja, aber auch nicht
so. Ja, jetzt auch nicht zu viel erwarten.
Nee, also es ist schon FSK 16.
Ja, aber nicht 18. Nicht 18.
FSK 12 könnte es auch noch sein, mit zwischendurch mal Ohren zu halten.
Ja.
Oder so.
Ja. Aber wir erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und wie sich das dann alles zusammengewurstelt hat.
Zusammengewurstelt ist auch. Das ist,
und ich finde, es ist ganz schön geworden. Also die Christine Zillmer macht das echt schön. Wir haben uns wohlgefühlt in dem Podcast. Und es ist mal ganz anders. Also wenn ihr von uns noch mal eine andere Seite kennenlernen wollt, dann hört da mal rein. Also wie gesagt, wir verlinken euch das in den Shownotes. Ne?
Mhm.
Ja, und dann ist es ziemlich abgegangen. Also wir hatten dann eine kleine Folge von Beratungsgesprächen bei der Bank. Und zwar bei der Sparkasse Vorpommern, wo wir vielleicht schon mal vorausschicken können, dass wir uns da sehr wohl fühlen.
Ja, genau. Und vielleicht kann man da auch nochmal ergänzend sagen, also mit dazu beigetragen, dass das jetzt alles so kommen wird, wie es kommen wird, hat auch tatsächlich echt dieser Ideenwettbewerb.
Ja, der Unique-Ideenwettbewerb.
An dem wir teilgenommen haben. Und weil daraus resultierte ja die Verbindung zu dem Pitch Lab und zu diesem Greifswalder Netzwerk, was sich auch über Greifswald hinaus ausspannt. Und ich merke einfach, dass diese Netzwerkarbeit, diese lokale Netzwerkarbeit, die ist einfach Gold wert.
Ja, absolut. Wir waren jetzt ein paar Mal schon da, auch die Katja Wolter, die betreibt ja so ein Netzwerk. Also das ist jetzt nicht unmittelbar das Unique-Ideen-Wettbewerb, der ist ja beendet, sondern das ist einfach so ein Pool von Kreativen aus Greifswald und Umgebung, man könnte jetzt sagen aus Vorpommern, die sich da unregelmäßig treffen.
Die machen das zu viert übrigens. Macht Katja Wolter nicht alleine. Also das Pitch Lab.
Ja.
Das machen die zu viert. Ich glaube, Robert Zeitler ist noch mit dabei und noch zwei Leute, deren Namen mir gerade nicht einfallen. Die machen das alles ehrenamtlich, weil sie da Bock drauf haben und weil sie das eben als sinnvoll erachten. Und das würde ich auch so unterstreichen. Das ist sinnvoll.
Und das ist total horizonterweiternd. Man merkt einfach, was andere Kreative in dem Landstrich so machen. Und es ist erstaunlich, wie viel Tolles da wächst in so einer Gegend, wo man es vielleicht auch nicht unbedingt erwartet.
Es sind gar nicht zwinglich Kreative, es sind so Unternehmer.
Naja, das meine ich mit kreativ. Also mit kreativ meine ich im weitesten Sinne. Also Leute, die was machen wollen.
Ja,
Macher.
Das stimmt.
Also Macher.
Das ist ein Macher.
Die einfach nicht quatschen, sondern die machen. Ne? So,
nicht so wie wir.
Stimmt da gar nicht. Wir machen doch.
Wir quatschen hier gerade, aber wir machen auch.
Wir machen
dabei.
Auch. Wir machen.
Ja.
Und ich wollte ja gerade erzählen, wie wir machen. Also wir hatten Bankgespräche.
Ja.
Und wir sind so ein bisschen von Privatkunden zu Geschäftskunden gerutscht, aus verschiedenen Gründen. Das würde jetzt hier auch zu weit führen.
Wir sind jetzt nämlich voll die Hipster-Unternehmer-Leute.
Ja, genau.
Wir müssen uns jetzt noch so Bärte wachsen lassen, Jens.
Braucht
so
man Hipster-Bärte?
Bestimmt braucht man
oder,
das.
Oder braucht man da so einen Man-Bun?
Ja, ich habe den Man-Bun, du hast den Bart.
Ah, okay.
Zusammen sind wir Hipster-Unternehmer.
Okay, so machen wir das. Ja. Na jedenfalls bekam ich dazwischendurch so ein bisschen so eine kleine Schocknachricht. Nämlich, ich war gerade in Leipzig und habe da unterrichtet. Und dann habe ich eine Mail gekriegt von der Sparkasse, sie wünschen nochmal eine Überarbeitung des Nutzungskonzepts von unserem Laden. Und zwar innerhalb der nächsten 3 Tage.
Upsi.
Upsi. Und sie haben mir als Orientierung eine Excel-Tabelle geschickt. Und ich kann vielleicht mal sagen, wenn ich eine Excel-Tabelle auch nur sehe, kriege ich schon eine Panikattacke. Und die Excel-Tabelle war voll mit Wörtern, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Und dann habe ich gedacht, so, Hilfe. Ich habe gedacht, Hilfe. Das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo wir mal unser Netzwerk aktivieren müssen. Deswegen Netzwerk. Ne?
Mhm.
Und dann habe ich verschiedene Leute angerufen. Zum Beispiel eine Freundin, die heißt Birgit. Das ist eine frühere Bankbearbeiterin, die jetzt in Rente gegangen ist und die sich total auskennt damit. Und unseren Freund Wolfgang von der Kaffeerösterei in Arnstadt.
Bohnenstolz
in Arnstadt.
Wir lieben dich.
Und dann habe ich ihm die Tabelle zum Beispiel geschickt. und habe gesagt, Wolfgang, ich brauche Hilfe, ich verstehe überhaupt nichts. Dann hat er sich die Tabelle anguckt und hat gesagt, ach so, ja, na, das ist ja einfach, das sind ja nur die Grundlagen. Und ich dachte, oh mein Gott, er weiß Bescheid.
Excel.
Ja. So, und von Leipzig nach Arnstadt ist das jetzt nicht so weit. Ich glaube, ich war eine Stunde mit dem Auto unterwegs oder sowas und bin dann einfach übers Wochenende zu ihm hingefahren. Und dann haben wir uns einen Abend Zeit genommen. Ich glaube, sein Café hatte 17 Uhr zugemacht oder 18 Uhr. Und dann saßen wir in seinem Café bis Mitternacht und haben das überarbeitet. Und da kamen wesentliche Dinge raus. Also das war, also die Sparkasse hat uns ein bisschen ins kalte Wasser geschubst, aber ich habe auch dann verstanden, dass es nötig war, weil wir hatten noch Rosinen im Kopf.
Du?
Ich? Na, du auch, weil du hast ja auch nichts gewusst.
Was heißt denn Rosinen im Kopf eigentlich, naja, in dem Zusammenhang? Was meinst du damit?
Also
so Hirngespinste, so würde ich das verstehen.
Nee, Hirngespinste ist, das geht zu weit. Ich würde eher sagen Unklarheiten.
Unklar.
Es sind Dinge klarer geworden, ja. Also zum Beispiel der Verhältnis zwischen Wareneinsatz und Gewinn. Also was heißt das, ne? Also was ist sinnvoll zu tun, wenn du einen Gewinn einfahren willst? Und was ist eher Liebhaberei? Wo man sagt, will man haben, weil man möchte, dass die Leute sich wohlfühlen, aber erwarte nicht, dass du damit einen Plus machst.
Mhm.
So, ne? Und da sind dann so Dinge, über die hatte ich vorher gar nicht nachgedacht. Ich sag mal so ein Beispiel, die Wege im Café.
Moment.
Ah, da geht schon wieder los. Ich habe das falsche Wort benutzt.
Ja,
Entschuldigung.
Wir sind kein Café. Jens denkt immer, redet immer davon, dass wir ein Café sind.
Nein,
und das sind
nein, das rutscht mir immer so raus. Aber du hast ja völlig recht.
Das ist deine große Rosine.
Ja. Also wir sind ein Laden mit einem In-Store-Café.
Café-Bereich.
Ja.
Es ist ein kleiner Bereich. Und wir werden ein Concept-Store werden.
Das bedeutet, es sind halt mehrere Geschäftsbereiche, die sich so ein bisschen überlagern, ne? Und die Leute müssen einerseits einkaufen können, ohne mit dem Hintern an die zu stoßen, die da sitzen und Kaffee trinken. Und die da Kaffee trinken, dürfen sich auch nicht belästigt fühlen von denen, die sich da Waren angucken. Und das ist schon mal interessant, wie du dann so einen Raum gestaltest, dass sich das nicht in die Quere kommt, ja?
Und da haben wir auch Netzwerk, Freunde, Partner, die sich damit auskennen im Vergleich zu uns. Also wir machen das ja, aber wir sind keine Profis. Und Jenny hat schon gesagt, dass sie uns da auch gerne hilft bei der Innenraumgestaltung.
Ja.
Die ist ja Innenarchitektin.
Ja. Also es kam ziemlich viel zusammen an Dingen, die man beachten muss. Und am Ende kam raus, dass dieser Laden aller Voraussicht nach, wir reden mal in 2-3 Jahren nochmal drüber, aber aller Voraussicht nach, insofern einen kleinen Gewinn abwirft, dass er tatsächlich einen Mietanteil hat am Haus, der nicht unerheblich ist und der dazu beitragen wird, den Kredit abzutragen.
Aber beitragen muss.
Muss, ja. Aber man darf nicht erwarten, dass der Gewinn so groß ist, dass er zum Beispiel für mich ein Einkommen wäre. Sondern es wird schon so sein, dass ich dann Rentner bin und vielleicht auch ein ganz klein bisschen dazu verdiene, aber es wäre nicht denkbar, dass ich zum Beispiel das betreibe und davon leben kann. So, das sind Erkenntnisse, ne? Also das muss man dann eben auch wollen.
Ja.
Ja, da muss man dann auch sagen, okay, also das ist dann auch der Preis, dass wir diese Förderung kriegen, die ja mega toll ist.
Mhm.
Und der Preis ist eben auch, dass wir wirklich diesen öffentlichen Ort machen, wo wir den Menschen in Lötz etwas Gutes bringen und er bringt uns ein kleines bisschen auch einen Baustein für die Refinanzierung dann wieder, aber wir werden dabei ganz gewiss nicht reich.
So, jetzt möchte ich mal feststellen, Jens, fallen dir Dinge auf? Erstens hast du jetzt ziemlich monologisiert.
Aber ich habe davon berichtet, da warst du jetzt nicht dabei.
Da war ich jetzt nicht dabei. Und zweitens ist diese Erkenntnis, die du hattest, für mich persönlich überhaupt nichts Neues. Und ich glaube, da können wir auch in alte Podcast-Folgen reinhören. Für mich war von Anfang an klar, dass wenn wir dieses Hausprojekt machen, wo ein Teil eine öffentliche Nutzung ist, dass das etwas ist, wo wir nicht den Mega-Gewinn mit einfahren, sondern dass das eher wirklich ein soziales Engagement ist, was wir zeigen, wodurch das Hausprojekt überhaupt auch erst möglich wird. Also ich bin niemals davon ausgegangen, dass wir mit dem Laden, das ist vielleicht auch ein Fehler in meiner Vision, ja, man kreiert sich ja auch immer seine eigene Wirklichkeit, in diesem ganzen Spiri-Scheiß wird das ja immer so gesagt, vielleicht dürfen wir auch mal größer denken. Aber ich habe schon innerlich immer so gedacht, naja, den Laden machen wir so, dass er sich so einigermaßen trägt. Also wir wollen nichts draufzahlen. Er soll seinen Teil dazu beitragen, dass wir das Haus mitfinanzieren. Aber ich will jetzt da nie so, ich habe jetzt nicht den Anspruch, da ein Riesenunternehmen und einen Riesenreibach draus zu machen.
Nee, das geht mir ja auch so. Aber mit Mal wurde es so konkret. Das ist so, wie wenn so ein unscharfes Bild mit Mal wesentlich schärfer wird.
Also bei dir jetzt, für dich?
Ja, das mit also, Zahlen unterlegt. Ja, ist das mit Zahlen unterlegt und wird mit mal ernster. Und überhaupt war alles mit mal mit Zahlen unterlegt. Oh mein Gott.
Mit Excel. Es war ja alles mit Excel unterlegt.
Und Excel ist ja so ein Zauberwerk. Du trägst so Zahlen ein und unten ändert sich die Gesamtsumme. Und dann denkt man, scheiße, wieso ist die Zahl rot?
Wieso warum ist da ein Minus? So, wieso hast du eigentlich so eine Excel-Phobie?
Weil ich Künstler bin. Also ich kann Excel lesen. Aber ich kann es nicht so.
Ich meine, ich kann das ja auch nicht so gut, aber ich habe da jetzt nicht so eine große Angst vor irgendwie. Und ich habe festgestellt, man kann ja auch alle Formeln, die man braucht, ergoogeln. Man muss sich das ja heutzutage auch gar nicht mehr merken. Aber mit Formeln brauche ich dir gar nicht kommen, ne?
Nein.
Da weißt du gar nicht. Ich
komme hier nicht mit Formeln.
Nee. Wie war das noch damals mit deinem Chemieunterricht? Du hast innerhalb von 2 Monaten deinen gesamten Chemieunterricht nachgeholt, um die Abi-Prüfung zu schaffen?
Ja.
Die ich hatte, du kannst mal erzählen.
Ja.
Da sieht man nämlich, was für eine Kraft Jens mit seinen Visionen hat. Hm. Du wolltest ja Filmemacher werden.
Na jetzt, Moment, nicht so viel hin und her.
Doch, ich
jetzt muss ich das erzählen.
Ja, genau. Warte, ich bereite nur die Geschichte vor. Du wusstest schon mit 15, dass du Filmemacher werden willst.
Mhm.
Das war jetzt in der DDR nicht so einfach, weil erstens war gar nicht sicher, ob du überhaupt Abitur machen dürftest. Und du wusstest, ich brauche Abitur, um Filmemacher zu werden.
Ja.
Das hast du geschafft, diese Hürde hast du genommen. Und dann standst du kurz vor der Abiturprüfung. Und jetzt setzt deine Geschichte ein.
Ja, es gab so Fächer, in denen war ich wirklich kurz vor der Versetzungsgefährdung. Und das waren eigentlich alle Naturwissenschaften.
Und du durftest nichts abwählen, ne?
Nein, in der DDR durftest du nichts abwählen. Das gab es bei uns nicht. Das finde ich übrigens auch gar nicht so schlecht, weil dadurch wurde ich im Nachhinein, damals fand ich es furchtbar, aber im Nachhinein habe ich dann natürlich von Fächern, die mir gar nicht liegen, doch ein bisschen was verstanden. Sonst hätte ich sie abgewählt und darüber nichts gewusst. Ne? Mhm. Und dazu gehörte eben auch Chemie. Ich hatte in Chemie eine 4. Man muss dazu sagen, in der DDR war 5 im Grunde nicht bestanden. Ja?
War die 6.
Also war die 6, was heute die 6 ist, war damals die 5. Ne? Und ich hatte eine 4 mit einer Tendenz zu 5.
Mhm.
Und ich kam in die mündliche Abiturprüfung Chemie. Also der größte Albtraum für mich, den man sich vorstellen konnte, weil ich habe das einfach alles nicht verstanden, diese ganze Kohlenwasserstoff-Scheiße, diese ganzen Verbindungen, organisch, anorganisch, dieser ganze Murks.
Rotz.
Ja, dieser ganze Rotz. Naja, also große Panikattacke, Chemieprüfung. Und dann habe ich tatsächlich vor der Prüfung, da hatte man so eine 4 Wochen Zeit oder vielleicht waren es auch 8 Wochen, weiß ich nicht mehr, habe ich mega gelernt. Ich habe wirklich alles gelernt, wofür ich in den Jahren davor auch zu faul war. Ich muss das so sagen, zu unwillig, zu faul. Ich hatte auch keinen Bock. Es hat mich nicht interessiert. Ja, so. Und jetzt hatte ich Panik, weil wenn ich da durchgefallen wäre, wäre mein Lebenstraum vorbei gewesen. Ja, ich brauchte dieses Abitur. Na gut, jetzt kam ich in die Prüfung. Und es war irgendein Thema dran, ich weiß nicht mehr was. Und ich konnte es im Sinne einer 1, also sehr gut, hervorragend. Und der Chemielehrer konnte es nicht glauben, weil der kannte mich ja ganz
und
anders.
Und du eigentlich auch nicht.
Und ich eigentlich auch nicht. Und der dachte, da ist so ein Trick dabei. Der dachte, er hätte jetzt
geschummelt.
Ich hätte jetzt irgendwie geschummelt, was ja im Mündlichen schwierig ist. Oder er hätte durch Zufall das eine Thema getroffen, das ich nun gerade mal kann. Und dann hat er mich noch 3 Minuten lang, oder vielleicht waren es 5 Minuten lang, quer durch alle Themen Dinge nachgefragt und ich wusste alles. Ich wusste alles.
Mhm.
Und da war der so verblüfft, weil er kannte mich ganz anders und hat gesagt, was ist denn passiert? Wieso wissen Sie denn alles? Und dann habe ich ihm das so erklärt, wie ich das eben erzählt habe. Also mein ganzer Lebenstraum hängt an dieser Prüfung. Und ich habe eine Panikattacke gehabt und die Konsequenz war, ich habe gelernt. Ich habe alles gelernt, was ich in 4 Jahren Chemieunterricht vorher nicht gelernt hatte.
In 4 Wochen.
Ja, in 4 Wochen.
4 Jahre in 4 Wochen.
Und da war der so beeindruckt, dass er erstens die Prüfung mit einer 1 bewertet hat und dann gesagt hat, ich gebe Ihnen auf dem Zeugnis eine 2.
In Chemie?
In Chemie, weil sie wissen ja alles. Also man muss dazu sagen, die Chemieprüfung war auch ein sehr großer Anteil dieser Abschlussnote.
Okay.
Also der hatte die Möglichkeit dazu. Ne? Mhm. Aber es war natürlich trotzdem ein ungewöhnlicher Schritt. Wenn man auf einer 4 steht, fast so 5 und dann kriegt man eine 2 am Ende. Ne? Mhm. Das war eine ganz große Anerkennung seinerseits. Und da habe ich dann auch was draus gelernt. Da habe ich nämlich draus gelernt, ich habe vielleicht ein Problem, auch Prioritäten zu setzen. Ich merke gerade, ich habe gar nicht draus gelernt. Das Problem habe ich immer noch.
Aber im
Worst Case
setzt du dich auf den Arsch.
Kann ich mich auf den Arsch setzen und kriege es hin.
Ja, das ist natürlich für mich als deine Partnerin nicht immer so leicht, weil das wirklich so ist, dass es natürlich, es kommt ran bis zu einem Zeitpunkt, wo ich denke, da... Jetzt ist alles unmöglich. Das schaffen wir nie im Leben. Wie sollen wir das denn hinkriegen, ohne dass wir uns, ich weiß nicht, in 1000 Teile zersprengen und völlig am Arsch sind?
Ja.
Und dann drehst du richtig auf.
Ja.
Das ist auch ein bisschen so, du bist ja dann bei der NVA gewesen.
Und okay, was kommt jetzt?
Jetzt kommt die Geschichte vom Laufen. Du hast dann Langstreckenlauf für dich entdeckt. Also du warst schon immer eine Niete im Sprint. Ich übrigens auch.
Ja.
Und in der Schule war halt immer nur Sprint angesagt, ne? Und dann hast du immer gedacht, aber ich bin eher so ein Loser und unsportlicher Typ, weil ich bin nicht schnell.
Mhm.
Und bei der NVA hast du dann gemerkt?
Ich kann
Langstrecke.
Ich habe dann 10.000 Meter Lauf gemacht. Und wenn dann bei 5.000 Metern bei den anderen der Motor ausging, ging er bei mir erst richtig an. Und ich glaube, so ist mein ganzes Leben. Also, dass es eigentlich ein 10.000 Meter Lauf ist und kein Sprint. Und dass bei 5.000 Metern der Motor erst anging.
Da wirst du erst richtig warm.
Ja, bin ich erst richtig warm. Und weißt du, so ein bisschen von all dem steckt ja hier in dem auch drin.
Ja.
Man muss vielleicht nochmal sagen, wir waren jetzt mit der Kreditaufnahme bei der Sparkasse enorm unter Druck. Und der Druck kam von der Stadt Lötz. Ich kann es aber auch verstehen.
Auch zu Recht.
Ja, also ja, mal einfach gesagt geht es darum, die Förderung, die wir kriegen vom Denkmal, von der Big Städtebau, die geht nicht unmittelbar an uns, die geht noch einmal durch den Stadthaushalt durch. Also,
und die geben auch Eigenmittel.
Und die geben auch Eigenmittel mit rein. Mhm. Das heißt, die Stadt musste jetzt in diesem Jahr, in ihrer letzten Haushaltssitzung, einfach mal wissen, bauen wir jetzt nächstes Jahr oder bauen wir nicht? Das mussten die wissen, das kann ich nachvollziehen. Ne?
Ja, weil
und deswegen
die müssen
haben
die Mittel planen.
Und deswegen haben die uns ein bisschen unter Druck gesetzt und gesagt, so, jetzt müsst ihr aber auch mal, also jetzt mal, sagt mal, wollt ihr jetzt bauen oder wollt ihr nicht bauen? Ne?
Ja.
Kann ich verstehen. Und dann waren wir jetzt wieder unter Druck, weil wir mussten jetzt zum Resultat kommen. Und dann hat die Bank uns das wieder weitergegeben und wir mussten Hausaufgaben machen. Und so war das jetzt mal eine anstrengende Zeit. Ne?
Naja, und es war so, wir hatten ja schon im Vorfeld auch Bankgespräche geführt, hatten da jeweils andere Aussagen auch zum Teil bekommen, mit denen wir dann auch zur Stadt gegangen sind und gesagt haben, das und das sind jetzt aktuell unsere Aussagen. Dann haben wir wiederum von der Stadt eben eine Aufgabe bekommen. Dann sind wir mit der Aufgabe wieder zu den Banken hingedapert, nämlich Stichwort A-Wahlkredit.
Ja, ja.
Dann haben die Banken gesagt, oh, das gibt es eigentlich gar nicht mehr, nee, da müssen wir erstmal prüfen.
Wir gar nicht. Ja.
Und dann haben die erstmal intern alle, also wir hatten glaube ich 2, 3 Banken insgesamt.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann haben die geprüft und intern und wir haben eben auch gedacht, naja gut, dann prüfen die da jetzt vor sich hin und dann waren irgendwie 1.000 Trilliarden andere Baustellen, die wir in der Priorisierung auch hatten, weil wir einfach immer zu viel auf dem Zettel
haben. Wir haben ja auch die Notsanierung noch durchgeführt.
Parallel, ne? Und dann eben auch noch die Zwischennutzung als Projekt. Dann haben wir beide Vollzeit gearbeitet. Du hast noch irgendwie 5 Filmprojekte nebenbei.
Mhm.
Also wir haben uns schon wieder ganz gut dicht geballert mit allem. Und dann haben wir immer gedacht, okay, wir haben jetzt noch keine konkrete Rückmeldung von der Bank. So, und dann hat aber die Stadt hatte gesagt, okay, das ist unsere Deadline. Bis dahin müssen wir jetzt einfach mal von euch eine Entscheidung kriegen und von der Bank vor allen Dingen auch.
Mhm.
Ja, und das war dann der Moment, die 5.000 Meter, wo dein Motor dann anspringt und ich sag, ich kann nicht mehr.
Ja, Das war aber voll wieder das Ding Prioritäten setzen. Also wir haben vielleicht auch ein bisschen zu viel auf dem Zettel gehabt und hatten
ein bisschen zu viel,
und
hatten, viel zu viel.
viel zu viel. Und hatten nicht ganz die Priorität, die eben die wichtige war, dass wir einfach mal entscheiden, ob wir jetzt bauen. Ob wir, ja, also dass
das
wir
ist
wirklich
aber,
die richtige
aber,
Sanierung jetzt angehen.
Ich merke bei mir, es ist aber nicht nur die Priorität, sondern bei mir ist ja dieses finanzielle, / existenzielle, mit ganz großen Ängsten auch besetzt. Mhm. Das heißt, ich komme dann auch in diese viel berühmte, berüchtigte Prokrastinationsschleife rein. Das heißt, ich mache irgendwie alles, außer mich mit dem Thema konkret auseinanderzusetzen, wo die ganz tiefen Urängste drin sitzen. Und ich habe echt ein Problem. Also ich, so gern ich dieses Hausprojekt eben machen will, so sehr ist das auch für mich die persönliche Herausforderung. Ich glaube, es ist ähnlich wie ein Kind in die Welt setzen, wo du auf einmal ein kleines Kind hast und denkst so, fuck, was habe ich getan? Jetzt habe ich die volle Verantwortung für ein Menschenleben, was ich hier in der Hand halte und ich weiß gar nicht, wie es geht. Mhm. Ne, so ein Gefühl ist das. Das ist ja was, wenn das Hausprojekt klappt, ist es fantastisch. Wenn das Hausprojekt schief geht, dann sind wir in einer Privatinsolvenz.
Ja.
Das heißt, und das ist etwas, ich hab halt kein eigenes Kind. Du hast ja schon mal ein Kind irgendwie groß gekriegt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das ist, in der persönlichen Verantwortung zu stehen. Ich habe schon quasi Hunderttausende Budget verwaltet, aber das war ja nie mein eigenes Geld.
Also, ja.
Und genau, und dann, um wieder zurückzukommen, ich prokrastiniere dann. Also ich habe totale Angst, ich habe da Panik vor und dann schiebe ich immer gerne die Verantwortung auch an dich. Das ist so ein Mechanismus. Nämlich Jens muss das machen,
du musst das machen. Weil ihr das jetzt nicht seht, ich werde hier leicht geschubst.
So geschubst.
Ihr seid immer so geschubst. So,
immer so, ich tippe sie mal und sage, Jens, du musst jetzt mal machen.
Mir nicht schubsen.
Du musst mal machen, du musst mal machen. Und dann schubse ich dich im wahrsten Sinne des Wortes. Und den Druck, den ich innerlich empfinde, stülpe ich dir dann 1:1 über. Das ist überhaupt nicht schön. Und das sind dann meine Ängste. Ich merke das dann total.
Also für mich ist das auch nicht schön, aber ich schaffe das dann. Also wie gesagt, der Motor geht bei 5000 Metern erstmal an.
Sind wir auch, glaube ich, ein ganz gutes Team in dem Bereich. Ne?
Ich würde mal sagen, wir sind in der, also wir haben so ein bisschen so eine Arbeitsteilung auch in der Richtung. Du bist hier das Finanzgenie. Du, ja, am Ende mit den Zahlen kannst du besser. Und ich bin der Visionär.
Mhm.
Ist das okay für dich, wenn ich das so sehe?
Ja, du bist ja.
Und zusammen sind wir aber ein winning Team, weil du hältst uns auf dem Boden mit den Zahlen und sagst manchmal streng, Jens, das geht so nicht.
Ja, das geht so nicht.
Guck auf die Zahlen.
Ja. Da habe ich dich, oh, das ist eine gute Überleitung, da habe ich dich auch letztens zu gezwungen, im Vorfeld auf hier diese ganz große Finanzierung, wir können mal in den Alltagsschnipsel reinhören, das ist nämlich sehr krass, was du da an Erkenntnissen gewonnen hast. So, ihr Lieben, es ist, ihr werdet jetzt Hörzeugen eines historischen Moments, denn Jens und ich, wir sind hier gerade an der Finanzierung dran und wir sind spitz auf Knopf. Es ist sehr krass und wir haben nochmal sehr intensiv miteinander geredet und gehen gerade durch so eine kleine Krise durch, oder?
Ja.
Kann man schon sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass ich gesagt habe, ich muss ja ein Vertrauen in dich haben, Jens, weil es ist wirklich eine richtig harte Nummer mit der Finanzierung, richtig hart. Und du hast mal wirklich jetzt mal Haushaltsbuch geführt und hast selbst eingesehen, dass du schon auch ein kleiner Verschwender bist, ne?
Ja, ich bin ein Verschwender.
Es tut mir so leid, dass das so ist.
Na, es ist ja so.
Und ich habe ja immer dieses berühmte Kunstkaufverbot verhängt, an das ich nicht wirklich gehalten wurde.
Es kamen aber auch schöne Dinge dabei rum.
Ja.
Aber wir haben genug schöne Dinge.
Wir haben genug schöne Dinge, wirklich. Also du merkst das jetzt auch, oder du hast jetzt mal, also wir rechnen hier seit Tagen hin und her und wälzen die Zahlen und beißen uns ein bisschen in den Arsch, weil wir nicht die letzten Monate dazu genutzt haben, Geld anzusparen. Ne? Auf jeden Fall, der historische Moment ist, dass du mir versprochen hast, deine eBay-Suchmasken zu löschen.
Ja, mache ich jetzt.
Wie fühlst du dich dabei? Du musstest eben ein bisschen weinen schon, ne?
Ja, also es ist eine schwere Trennung. Also das ist irgendwie so, mich von meinen eBay-Suchmasken zu trennen, ist schwer.
kannst. Ja. Warum eigentlich?
Weil es schöne Dinge sind, aber ich habe genug davon. Mhm. Also ich lösche das jetzt vor deinen Augen, ja? Wollen wir mal sehen. 16 mm Amateurfilm weg. 8 mm Amateurfilm weg. Home Movie
Journey. Oh Mann, da muss ich auch gleich weinen, wenn ich das sehe.
Weg. Ada weg. Arctic Explorer weg, Super 8 Amateurfilm weg, 1797 weg, Haustür Antik. Soll ich das noch stehen lassen?
Ja, weil das können wir noch gebrauchen, ja, fürs Haus. Das ist nützlich.
Okay, das ist alles Film, alles Amateurfilm, alles weg. Mosaik signiert habe ich genug. Hannes Hegen signiert habe ich auch. So, Schwedisch-Pommern war neues Hobby von mir.
Na weg gut, damit.
Kann weg. Schuhe, das kann ich vielleicht lassen, oder? Da kann man günstig Schuhe kaufen.
Ja,
Schuhe lasse ich, weil Schuhe braucht man. Alles andere, guck mal, weg. So, es ist jetzt nur übrig geblieben zwei Sorten Schuhe, die ich sehr liebe, die ich dann vielleicht günstiger kaufen kann als im Laden. Und antike Haustüren.
Ja.
Alles andere ist weg.
Krasser Scheiß, wie fühlst du dich jetzt?
Naja, auch erleichtert.
Du könntest sie ja auch einfach wieder einrichten, ne?
Deine Nein, das mache ich nicht, ich verspreche. Ja. Ich werde die nicht hinten umheimlich wieder einrichten.
Nein, aber du kannst sie ja wieder.
Nein, ich habe einfach jetzt, ich bin meine Finanzen durchgegangen und habe festgestellt, dass ich sehr viel Geld ausgebe für schöne Dinge. Unser Haushalt explodiert, wir sind umgeben von schönen Dingen. Das reicht doch.
Mann, solche Worte. Und wir wollen jetzt auch ausmisten.
Und wir müssen, naja, gut. Also wir müssen zumindest nichts mehr dazu kaufen.
Nein, aber wir könnten auch ausmisten und Dinge verkaufen.
Das kann man dann immer noch überlegen, ja. Ja,
so, das kann man auch so weit geht es dann doch nicht, ne?
Doch, das kann man auch überlegen. Ja, ist richtig.
Oh Mann.
Ja.
Also auf jeden Fall, wir wissen gerade immer noch nicht so richtig, weil ich habe zu Jens gesagt, ich brauche so ein bisschen Vertrauen. Ich bin immer noch so hin und her gerissen, ob ich diesen Kreditvertrag unterschreibe oder nicht. Also es bleibt ein bisschen aufregend bei uns.
Ja.
Wir müssen noch die nächsten 2-3 Tage uns echt bewegen.
Ja.
Weil das echt eine Herausforderung. Also vor allen Dingen jetzt die ersten Monate sind eine Herausforderung. Ne? Also es nach hinten raus, wenn wir in die Kreditratentilgung und so kommen, also wenn der Bau durch ist, dann haben wir, also das kriegen wir hin. Aber jetzt die es gibt so ein bisschen, wir müssen ein bisschen vorfinanzieren, es darf auch nicht schief gehen. Und wir haben ein Denkmal gekauft, da kann einfach was schief gehen. Wir haben jetzt mehrere Beispiele, wo einfach dann das Geld nicht ausgereicht hat, ja. Und dass es dann um Nachfinanzierung geht. Und das sind alles so Themen, wo ich denke, boah. Und vor allen Dingen ist, wir kriegen ja die Förderung, das ist super, ne?
Ja.
Aber aktuell sind wir ja dabei, dass wir sagen, wir kriegen die Förderung, also wir sind jetzt in der Zwischenfinanzierung. Das heißt, wir kriegen die Fördermittel doch erst ganz am Ende, wenn alles baumäßig abgenommen ist. Und das ist ja nochmal so eine Sollbruchstelle, weil wir haben jetzt natürlich einen Plan mit unserer Planerin gemacht. Aber was ist, wenn der Plan schief geht, wenn es einen Baustopp gibt oder wenn irgendwie, keine Ahnung, doch das Bernsteinzimmer im Kellergeschoss unseres Hauses auftaucht und dann der Denkmalschutz sagt, wir müssen da mal das erstmal sichern. Also wenn sowas passiert, dann ist es ein Genickbruch, tatsächlich.
Naja, Genickbruch würde ich nicht sagen, aber dann haben wir ein Problem.
Dann haben wir dann müssen wir mit der Bank sprechen. Das haben wir im Vorfeld auch schon alles durchexerziert. Aber das sind jetzt nicht gerade Themen, wo ich sage, juhai Rasa, ja, das ist easy. Ja. Also easy ist es nicht. Und du verstehst ja auch meine Vorbehalte.
Ich verstehe alles. Ich verstehe doch alles.
Ja. Naja, okay, Alltagsschnipsel an dieser Stelle aus. Also ihr wart live dabei. Ein historischer Moment.
Ich habe ein Dutzend eBay-Suchlisten
gelöscht. Heieiei.
Es bleiben nur Schuhe und antike Türen.
Das ist das Existenzielle im Leben.
Ja.
Mehr braucht es nicht.
So. Ja, das war hart für mich, meine Lieblingssuchkriterien bei eBay aufzugeben.
Wir hatten gestern auch so einen Moment, da warst du gepisst, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, und hast du gesagt, so, jetzt gucke ich auf eBay.
Ja.
Da warst du irgendwie sauer auf mich und jetzt gehe ich auf eBay.
Habe ich so getan, als ob ich mir wieder irgendwelche historischen...
Du hast nicht nur so getan, ich habe es gesehen, du hast irgendwas, du hast dir Biedermeier-Sofas.
Ich habe mir Biedermeier-Sofas angeguckt.
Ach, ich weiß genau, weil du wolltest gerne Konzerttickets für Nina Chuba buchen.
Ach so, genau.
Für nächstes Jahr.
Ja, und das hast du dann gesagt, nein, wir müssen jetzt rechnen. Und ich habe gesagt, ja, aber wir können doch so ein Konzert und das ist dann ist in Leipzig nicht, und da ist es schön.
Nur 140 Euro.
Genau, und ich wüsste sogar, wo wir in Leipzig kostenlos wohnen können. Und dann hast du gesagt,
nein.
Das
genau ist, das kleckert immer unser Geld weg. Also ich meine nicht, dass ich nicht gerne auch zu einem Nina Chuba-Konzert gehen würde. Aber das geht so nicht, Jens, weil das bleibt ja nicht bei den 140 Euro Konzerttickets, sondern wir müssen da hinfahren, wir müssen zurückfahren. Wir haben die Zeit.
Wir würden essen.
Wir würden essen gehen und wir haben nächstes Jahr, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir uns offenbaren können. Ne?
Wollen wir sagen schon das Ergebnis? Jetzt schon?
Naja, wir müssen jetzt mich an dieser Stelle sagen, Wir bauen nämlich dieses fucking Haus.
Wir bauen, Jahr. Wir machen es. Wir machen die Riesensanierung.
Und dann können wir jetzt nicht irgendwas planen, weil wir müssen dann die Priorisierung auf den Hausbau legen. Mhm. Und wenn wir jetzt schon ein Konzert buchen und wissen, an dem Wochenende sind wir nicht da, Und dann ist irgendwas beim Haus.
Ja, ist ja richtig.
Beim Bau, wir müssen irgendwas entscheiden und...
Ja. Also es ist eben so, theoretisch war uns das immer klar, aber plötzlich wird es ganz praktisch, so ein Haus zu bauen bedeutet wirklich Einschnitte im Leben, zumindest wenn man so lebt wie wir. Wir sind ja so, also ich will jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass wir das Geld aus dem Fenster rauswerfen, aber wir werfen auch das Geld aus dem Fenster raus. Ja, machen wir schon, ne? Also so wie gewonnen, so zerronnen ist so ein bisschen so, ne?
Ja.
Und wir leben dabei total glücklich und schön. Und jetzt muss man plötzlich sagen, ja, das geht dann nicht mehr. Entweder du lebst so, wie du bisher lebst, oder du baust ein Haus.
Ja. Jetzt, und du hast gesagt, wir wollen jetzt dieses Haus bauen und du bist dafür bereit. Und dann habe ich dir liebevoll gesagt, Nina Chuba ist nicht drin. Und dann warst du beleidigt und hast gesagt, dann gehe ich jetzt auf eBay.
Und such mir Biedermeier-Sofas aus.
Genau.
Nur mal gucken.
Weil ich wiederum gepisst war, weil du mich gezwungen hast, mein Lieblingsküchensofa in Niederbrechen in Hessen zurückzulassen.
So. Ich meine, das Ganze ist auch immer so ein bisschen, du brauchst doch im Leben auch so ein Glücksgefühl, ne? So. Und zum Beispiel jetzt bei eBay Dinge Dinge kaufen, also verschafft mir kurzfristige Glücksgefühle. Das reicht dann immer 24 Stunden.
Ja, genau.
Ich kaufe dann irgendwie, also mein letzter Lustkauf war zum Beispiel ein historisches Buch, ein Geschichtsbuch von 1780 über Vorpommern, ja, so. Ich freue mich auch schon drauf, das zu lesen demnächst.
Ja, das stimmt. Das hast du gestern auch gesagt.
Ja.
Du freust dich auch zwischen Weihnachten und Silvester darauf, das zu lesen.
Ja, und ich habe das gekriegt, ich glaube, für 300 Euro. Und normalerweise ist das 500 wert. Also, es war ein
300
Schnäppchen.
Euro.
Ja, aber es war ein Schnäppchen.
Wann hast du das gekauft?
Noch vor dem Kunstkaufverbot. Also nee, das Kunstkaufverbot bestand schon, aber es ist ja keine Kunst. Es ist ja ein Geschichtsbuch.
Aber bevor du deine Suchmasken gelöscht hast.
Ja. Ich schwöre.
Schwörst du?
Ich schwöre. Hier. Ich schwöre, dass ich es davor gekauft habe, wirklich.
Ich werde das kontrollieren.
Das habe ich noch gekauft, da lief unsere Ausstellung noch.
Und ja, dann hast du mich gedacht, für die Ausstellung. Ja.
So, und jedenfalls, das ist jetzt eben dann vorbei. Also da, ja, sowas wird eben nicht mehr gekauft, sondern jetzt geht alles in das Haus. Und dann ist die Frage, reicht das Glücksgefühl mit dem Haus 10 Jahre an, also 15 Jahre zahlen wir ja ab, aber die letzten 5 Jahre werden relativ locker.
Naja, nee, der Trick ist ja, Jens, wir haben wir machen ja den Laden für regionale Produkte mit einem In-Store-Café-Verzehrbereich.
Und Veranstaltungen.
Und unser Laden für regionale Produkte ist ja im Sinne eines Konzeptstores.
Mhm.
Das heißt, man kann da im Grunde, wird man alles kaufen können, was nicht nied- und nagelfest ist.
Mhm.
Das heißt, nämlich wir beide können unserer Sammelleidenschaft absolut frönen. Und zwar insofern, als dass, wenn wir in unserem Laden die ein oder andere schöne Sitzgelegenheit haben und da sitzt ein Besucher und trinkt seinen Kaffee, und guckt irgendwie so und denkt so, ach, das ist ja ein schöner Stuhl. Und er sagt, kann ich den haben? Dann sagen wir, ja, selbstverständlich können Sie den haben, denn alles, was hier im Preisschild hat, kann gekauft werden.
Ja.
Und dann kauft jemand diesen Stuhl, weil er den geil findet.
Und dann brauchen wir sofort Ersatz.
Ja, und dann kommst du ins Spiel mit deinen diversen eBay-Suchmasken, die du dann aus Geschäftsgründen wieder einrichten darfst.
Ach, aber erst dann wieder.
Ja, das heißt, du hast jetzt erstmal die nächsten 2-3 Jahre hast du erstmal Einkaufsverbot, weil wir müssen auch schauen, wie sich die Dinge finanziell entwickeln. Wenn sich die Dinge finanziell so entwickeln, wie ich mir das erhoffe, und ich dann merke, also da, wie gesagt, da kommt jetzt meine Panik hoch, ne? Ich denke, lass uns erstmal schauen, wie es läuft. Und wenn ich, dann entspanne ich mich auch wieder und dann kannst du auch wieder Dinge kaufen. Ja. Aber so wie ich dich kenne, und ich kenne dich ja ein bisschen, Jens, und du kennst mich ja auch, ist es klug, wenn wir uns mal ein bisschen am Riemen reißen.
Ja, ist richtig. Also das wird jetzt jedenfalls eine lange Zeit, wo wir sehr rechnen müssen. Das Ganze findet auch in drei Etappen statt. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir haben eine erste Etappe, wo wir bauen, wo wir auch schon nach zwei Dritteln des Baus, wenn alles so gut geht, einziehen in unsere Wohnung.
Dreimal auf Holz geklopft.
Aber wir wohnen dann auch ein halbes Jahr auf einer Baustelle. Also unsere Etage wird fertig sein, der Rest nicht. Ne? Und in der Zeit zahlen wir aber schon Zinsen ab.
Ja.
Und dann beginnt eine zweite Phase, wo wir den Kredit abzahlen und wo wir sehr hart abzahlen müssen, für 8 Jahre lang, sehr hart. Und auch darauf angewiesen sind, dass zum Beispiel der Laden und die Ferienwohnung ein bisschen was erwirtschaften oder doch einen ganz schönen Anteil auch erwirtschaften für die Rückzahlung des Kredits. Und dann gibt es noch eine dritte Phase, die ist dann im Grunde die Auszahlung eines Bausparvertrages. Die ist dann relativ locker. Die ist jetzt nicht so viel anders als eine Miete wie jetzt. Ne? Aber man kann sagen, wir haben 10 Jahre vor uns, wo wir uns finanziell richtig am Riemen reißen müssen und die unser Leben verändern werden.
Ja, was heißt richtig am Riemen reißen? Also es ist schon so, sonst hätte ich es gar nicht. Also wenn wir uns richtig am Riemen hätten reißen müssen, dann hätte ich es nicht gemacht, weil dann wäre es utopisch gewesen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir uns bewegen müssen, dass wir Dinge verändern müssen. Das ist schon so. Aber mit dem aktuellen finanziellen Level, was wir haben, ist es schon so, dass das machbar ist. Es ist nicht so, wir können auch Rücklagen bilden. Ja, ja. Es ist machbar, aber es bedeutet eben, dass wir uns einfach bewegen müssen.
Und disziplinieren. Also, dass man nicht einfach so Geld verbrennen kann, so wie wir das bisher gemacht haben.
Ja, auch, genau. Ne? Und naja, warum verbrennen wir dann Geld, so wie wir es tun? Weil wir eben auch, und das nehme ich mir jetzt ab 2025 vor, weil wir eben dazu neigen zu kompensieren. Ne? Also wir sind dann so gestresst vom Leben, so wie wir uns das kreieren, mit den Dingen, die wir uns so selber auferlegen, mit der absoluten Selbstoptimierung und lalala. Und dann denken wir, sind wir so ausgebrannt und denken, jetzt müssen wir uns was Schönes gönnen. Und dann kaufen wir uns was. Dann
halt oder wir gehen essen in einem Restaurant mit Michelin-Stern.
Ja, ja. Und dann hält das 24 Stunden vor und dann braucht man den nächsten Kick. Und man kann ja Dinge machen, die kostenlos sind und die viel nachhaltiger wirken. Und da merkt man auch mal, wie sehr wir in diesem ganzen Sumpf aus Leistungsgesellschaft, Konsumgesellschaft und Kapitalist, also Turbokapitalismus drinstecken, weil wir so tief, weil uns so tief eingeimpft wurde, dass wir nur glücklich sind und dass wir nur ein tolles Leben haben, wenn wir Dinge haben, kaufen, dies, das.
Das war jetzt nochmal eine gute Rede über den Kapitalismus von dir.
Ja.
Apropos Kapitalismus, du hast auch die Abrechnung gemacht von den Förderungen.
Ja,
das war so deine Erfahrung. Ich hatte so meine Panikattacke mit dem Businessplan vom Laden. Und du hattest ganz schön zu tun mit den Abrechnungen, oder?
Oh ja, naja, weil es ist ja auch noch nicht ausgestanden. Wir müssen jetzt die Verwendungsnachweise machen und die müssen geprüft werden. Und da wird dann nochmal auf Herz und Nieren geprüft, ob wir die Gelder auch förderkonform ausgegeben haben. Das ist halt immer nochmal so eine große Gefahr. Und wenn wir die nicht förderkonform ausgegeben haben, dann ist das der Worst Case, dass wir die zurückzahlen müssen, ja, mit Zinsen. Und das ist immer so ein bisschen der Albtraum. Natürlich sind alle wohlwollend, erstmal grundsätzlich, aber trotzdem, ein Rechnungsprüfer kann ja auch nicht am Ende alles hinbiegen.
Ich vertraue dir da, du schaffst es.
Ja, das war, also wir haben ja die Arbeitsteilung gehabt, wie gesagt, für mich waren an die Finanzierung an der großen Finanzierung große Ängste. Und dann haben wir irgendwann zusammengesessen und haben gesagt, okay, du bist der Visionär, du arbeitest alles ab und setzt dich dran, alles, was in die Zukunft geht. Und ich räume hinter dir auf und mache die Abrechnung. Und das ist eine ganz gute Arbeit. Und trotzdem helfen wir uns gegenseitig. Ne? Also du sagst dann, Antje, ich brauche mal das und das und wir müssen uns nochmal zusammensetzen. Und ich sage dann auch, wir müssen uns mal zusammensetzen und hier die Zahlen anschauen. Und manchmal war es auch so, dass du stupide einfach mir die ganzen Rechnungsbeträge vorgelesen hast und ich habe die in meine Excel-Tabelle eingetickert.
Ja, oh Gott.
Mit Belegnummern und so. Das war, und das ist auch noch nicht ganz ausgestanden. Das ist so, Also es gibt tolle Fördermöglichkeiten, aber man darf das nicht unterschätzen, was da eben auch an bürokratischem Aufwand dranhängt. Mhm. Und das eben parallel zu machen, weil wir sind halt keine Profis, das ist eine Herausforderung. Zum Glück gibt es tolle Sachbearbeiter, die einen da unterstützen, aber abnehmen können sie es einem am Ende eben auch nicht. Mhm. Ne? Und ich glaube, die denken dann immer schon, oh, jetzt ruft Frau Borchert hier wieder an.
Ja, genau. Nehme ich das jetzt an oder nicht? Dann ist schon wieder diese Frau Borchert aus Löwen.
Wir geben ihr einfach das Geld. Ja. Nimm das Geld. Ja, aber ist das auch wirklich so? Ich bin ja dann auch wirklich 1000%, aber es zahlt sich auch aus. Mhm. Weil ich habe gewisse Erfahrungen gemacht. Und wenn man da nicht so 1000%ig hinter ist... Mhm. Und ich wünschte, ich wäre es nicht, aber dann zahlt man am Ende halt drauf. Ne? Also dann lieber im Vorfeld dreimal hin und her gemailt und allen auf den Sack gehen, als dass wir am Ende was mit Zins und Zinseszins zurückzahlen müssen, weil es förderschädlich ausgegeben wurde.
Oh Gott, das Wort förderschädlich. Kriege ich gleich eine Panikattacke.
Ja, ja, genau. Ich auch. Mhm. Habe ich auch. Vor ein paar Jahren habe ich noch drüber gelacht. Mittlerweile ist das mehr so ein Albtraum-Szenario. Ja,
Albtraum.
Albtraum. Ja, und das... Wie gesagt, und bei dem Bauvokabular verstehe ich ja immer nur Bahnhof.
Ich auch. Also zum Glück haben wir da Anne, die ja nicht nur einen tollen Job macht als Architektin, sondern die uns auch übersetzt, was die überhaupt machen.
Ja.
Oder welcher Reihenfolge
und warum. Ich habe manchmal das Gefühl, dass alle nicht wissen, was da...
Doch, Anne weiß.
Alle verstehen da nur Bahnhof manchmal.
Meinst du? Nee, ich glaube, Anne
alle kochen
Bescheid.
Nur mit Wasser, auch die Sachbearbeiter wissen manchmal nicht mehr genau. Naja, weil die Verordnungen manchmal sich auch so schnell überholen und dann... Ja. Naja, egal.
Ja.
Wir müssen mal langsam zu einem Ende kommen, oder? Haben wir eigentlich alles abgearbeitet?
Ja, ich wollte noch was Lustiges erzählen. Wir haben ja auch was Schönes sozusagen gemacht, nämlich, ihr kennt ja unsere Postkarten von Lötz, von dem Marktplatz, wo wir immer Dinge entdecken über die Geschichte von Lötz, wo man nicht weiß, ob sie wahr sind oder vielleicht doch nicht oder so. Und wir haben eine neue Postkarte gemacht und von der können wir mal erzählen. Aber bevor wir von der erzählen, möchte ich eine Anekdote erzählen, die lustig war. Oder willst du sie erzählen, die Anekdote mit der Firma aus der Schweiz?
Ja, ich erzähle sie und du ergänzt.
Ja.
Ja. Es war nämlich so, ich habe zusammen mit Jens haben wir diese Weihnachtspostkarte kreiert. Wir haben das auch sehr rechtzeitig getan. Seit Oktober war ich daran. Mhm. Im November habe ich sie erstellt und auch bestellt und habe auch schon in freudiger Erwartung auf die Postkarten von Flyer Alarm irgendwie gefühlt 50 Briefmarken gekauft für Postkarten. Dann war das erste Hindernis, dass uns die Postkarten wurden erstellt bei Flyer Alarm. Die haben uns dann auch geschickt, wir senden die euch per Paketboten zu und das war in diesem Fall UPS. Mit UPS ist es bei uns ein bisschen schwierig in der ländlichen Region. Ich habe aber jetzt im Nachhinein festgestellt, nicht nur bei uns in der ländlichen Region, sondern generell bei UPS. Die haben also mehrere Zustellversuche unternommen und wir waren dann angeblich nicht zu Hause. Das eine Mal waren wir auch tatsächlich nicht zu Hause, aber die anderen beiden Male waren wir zu Hause. Es hat aber niemand geklingelt. Wir hatten auch keinen Schnipsel im Briefkasten. Wir hatten keine Benachrichtigung, nichts. Ich habe das nur herausgefunden, weil ich mir so eine komische App von UPS runtergeladen habe, nachdem ich irgendwann dachte, komisch, ich höre irgendwie gar nichts. Was ist denn hier eigentlich hier mit unseren Paketen los? Die müssten doch schon längst da sein. Ich hatte so eine komische Sendungsnummer von Flyer Alarm. Ich wurde also gezwungen, mir diese UPS-App runterzuladen und ich habe auch eine DHL-App. Die ist super. Die funktioniert.
DHL funktioniert.
Ja.
UPS funktioniert nie.
Nie. Das ist so komplex und kompliziert. Ich bin einfach auch zu blöd. Ich werde da gezwungen, Dinge auszufüllen und dann kriege ich nicht die Informationen, die ich brauche. Und jemanden bei UPS zu erreichen, war jetzt auch nicht ganz einfach. Nach einigem Hin und Her und nachdem ich super angenervt war, ist es mir aber gelungen, jemanden bei UPS zu erreichen. So, dann habe ich es irgendwie mit dreimal hin und her geschafft, dass UPS uns das nicht erneut zustellt, sondern in einen sogenannten UPS Access Point vermittelt. Der UPS Access Point in Lötz ist bei Twihus.
Das ist ein Baumarkt.
Ja, den wir sehr lieben.
Ja.
Dann bin ich zu Twihus einmal hin und dann war nur ein Paket da. So, dann habe ich wieder versucht, UPS zu erreichen. Es war wieder irgendwie so gefühlt ein halber Tag, wo ich versucht habe, da durchzukommen. Dann habe ich also noch die zwei weiteren Pakete. Wir haben mehrere Postkarten bestellt, mehrere unterschiedliche. Die zwei anderen Pakete dann auch zum UPS Access Point umgeleitet. Also so viel kann man schon mal sagen. Das Gute war, UPS ist auch gleichzeitig so langsam, dass sie die Pakete noch gar nicht zurückgeschickt hatten an Flyeralarm, so wie sie das angedroht hatten.
Na, bis dahin war jetzt noch nicht der lustige Teil.
Jetzt kommt jetzt. Ja. Naja, man muss ja erstmal dieses ganze Wirrwarr aufbauen, damit die Leute denken, oh Gott, was für eine Scheiße. Ja, genau so habe ich mich gefühlt, was für eine Scheiße. Dann waren endlich die Pakete da. Endlich habe ich sie abgeholt. Und dann, ich hatte sie noch nicht geöffnet, es war wirklich so, ich hatte sie noch nicht geöffnet, riefst du mich an und sagtest, Antje, du wirst es nicht glauben, aber mich hat gerade eine Firma aus der Schweiz kontaktiert.
Nee, es war noch ein bisschen, noch eine Schraube weitergedreht. Ah. Mich hat die Sekretärin der Bürgermeisterin von Lötz angerufen und hat gesagt, Herr Becker, mich hat eine Firma aus der Schweiz angerufen. Und die haben Weihnachtskarten bekommen in der Schweiz, die ihnen nicht gehören. Aber da ist der Marktplatz von Lötz drauf. Und deswegen hat diese Firma in der Schweiz clever gedacht, wir rufen doch mal im Rathaus von Lötz an.
Haben recherchiert, wo ist denn dieses Lötz? Es gibt ja auch ein Lötz in Brandenburg. Also zum Glück steht auf der Postkarte Lötz in Pommern drauf.
Genau, ja. Also wo ist denn dieses Lötz? Und wir rufen da mal im Rathaus an. Die Stadt ist ja jetzt nicht so groß wie Zürich. Vielleicht haben die eine Idee, wer diese Postkarten gedruckt hat.
Weil die Firma sitzt in Zürich.
Ja. Und die kluge Frau, ich kann auch, glaube ich, ihren Namen sagen, Frau Daus, im Vorzimmer der Bürgermeisterin, hatte die Idee, ja, das können nur Becker Borchert sein. Und dann
die machen immer
so ein Zeug. Und dann hat sie mich angerufen und tatsächlich waren das unsere Postkarten. Die waren also in der Schweiz gelandet.
Ja, genau.
Und die Schweizer Firma fragte höflich an, ob dann vielleicht deren Postkarten bei uns gelandet sind.
Genau, und daraufhin habe ich mich dann hingesetzt, habe übrigens auch eine Insta-Story darüber gemacht, habe die Pakete geöffnet und ja, eine Postkartenversion war unsere und die andere waren die aus der Schweiz.
Ja. Und dann haben wir mit der Schweizer Firma einfach einen Austausch vereinbart, aber nicht über UPS, sondern über DHL.
Genau.
Wir haben dann einfach auf eigene Kosten, es war jetzt egal, wir wollten einfach diese Weihnachtskarten haben.
Na, hätten wir es zurück abgewickelt über Flyeralarm und UPS, dann hätte es einfach, dann hätten wir sie im neuen Jahr noch nicht gehabt.
Ja.
Und so ist es so gekommen, dass die Schweizer Firma ist extra nach Deutschland über die Grenze gefahren, um das in Deutschland aufzugeben, das Paket bei DHL, damit wir keine Zollgebühren zahlen müssen.
Das war sehr nett.
Ich konnte jetzt nicht aus Lötz extra in die Schweiz fahren, über die Grenze, um das Paket aufzugeben. Ich habe es also aufgegeben, aber leider auch nicht per Express, sondern ganz normal, weil Express hätte irgendwie 100 Euro gekostet.
Und dann also, gedacht, das ist ja fast jetzt so viel wie die ganzen Postkarten zusammen.
Ja, dreifaches, was die Postkarten kosten. Naja, also auf jeden Fall, die Postkarten sind übrigens immer noch nicht da, aber sie sind jetzt auf dem Weg zu uns und mit etwas Glück können wir sie auch vor Weihnachten noch versenden. Aber zur Sicherheit, ich weiß nicht, du hast hier parallel aufgeschlagen. Willst du es vorlesen oder wie?
Also ja, also willst du beschreiben, was auf der Postkarte zu sehen ist?
Ja, genau. Auf der Postkarte ist der Lötzer Marktplatz zu sehen mit dem Rathaus. Und es ist ein bisschen kitschig. Es ist ein historischer Theatervorhang und in der Mitte ist ein Ballettpaar.
Genau.
Prima Ballerina und ein Tänzer.
Und dann steht noch auf der Vorderseite, ja, wie immer, Markt mit Rathaus, Lötz und Pommern. Und darunter steht Home of the Nutcracker.
Ja, Home of the Nutcracker.
Und das ist die Geschichte. Willst du die lesen oder soll ich die?
Nee, du kannst immer besser vorlesen.
Also, jetzt folgt eine neue Lötzer Geschichte in Geschichten mit dem Titel Home of the Nutcracker. Ja. Im Jahr 1891 war der russische Komponist Peter Tschaikowski auf der Rückreise von seiner Auslandstournee. Wegen technischer Probleme musste das Schiff die Route ändern, sodass Tschaikowski bereits in Hamburg von Bord ging. Aufgrund des unzureichenden Schienennetzes der Deutschen Reichsbahn wurde er auf einen umständlichen Schienenersatzverkehr via Kutsche verwiesen. Am Abend des 6.12.1891 erreichte er schließlich Lötz, obwohl er längst in St. Petersburg hätte sein sollen, um Musik für sein neues Ballett zu komponieren. Da ihm jedoch jegliche Inspiration fehlte, kam ihm die Verzögerung sogar gelegen. Seit einem Fuhrwerkwechsel in Rostock hatte er ein Auge auf den Kutscher Justus Schliemann geworfen, dessen durchtrainierter Hintern ihn faszinierte. In Lötz, einem angesagten Touristen-Hotspot, gab es keine freien Zimmer, weshalb Tschaikowski auf die Gästecouch in der Küche von Schliemanns Familie eingeladen wurde. Die Frau des Fuhrunternehmers, eine gebürtige Füchtner aus Seifen, hatte überall Nussknackerfiguren aufgestellt, die das Haus vorweihnachtlich schmückten. Tschaikowski, der vor allem an Justus interessiert war, nahm die Einladung zu einem nächtlichen Absacker bereitwillig an. Nach mehreren Wodkas gelang es ihm, Justus zu einem innigen Bruderkuss zu überreden. In diesem Moment fühlte Tschaikowski sich wie im siebten Himmel, während die Nussknacker wild vor seinen Augen zu tanzen schienen. Am frühen Morgen sank er glückstrunken auf das alte Küchensofa und träumte von einem Männerballett, bestehend aus lauter Nussknackern in rosaroten Tütüs. Als der Nussknacker genau ein Jahr später in St. Petersburg uraufgeführt wurde, erinnerte das Kostüm des Nussknackerprinzen mit seiner Betonung auf den Hintern stark an die Uniform des Kutschers Justus Schliemann aus Lötz.
Tada!
So, nun wisst ihr Bescheid.
Wisst ihr Bescheid.
Also, Nussknacker, Lötz, ganz enge Verbindung. Musste man jetzt endlich mal so ein bisschen historisch herausarbeiten. Hat vor uns keiner gemacht.
Nein, genau. Und in dem Zusammenhang können wir vielleicht nochmal sagen, was ist denn historisch korrekt? Was mir zum Beispiel auch nicht bewusst war, habe ich eben rausgefunden durch die Recherchen, ist, dass Tschaikowski wirklich homosexuell war, es aber natürlich nicht offen leben durfte und verheiratet war. Mhm. Ja, aber er hat dann sich hat ein Auge auf Justus Schliemann geworfen.
Genau.
Fuhrunternehmer aus Lötz.
Mit dem knackigen Hintern.
Ja,
der Mann mit dem knackigen Hintern.
Der später dann das auch mit den Osterinseln gemacht hat.
Genau. Ne? Wer unsere Karten kennt, weiß Bescheid, was das Stichwort Osterinseln bedeutet.
Osterinseln ist das Stichwort. Ich habe mir auch die Mühe gemacht und habe mal angefangen, den Kosmos, den Lötzer Geschichtenkosmos auszubauen.
Ja.
Weil es gibt da mittlerweile schon so Querverbindungen. Das ist schon ganz lustig.
Wer ist wer?
Ja,
und
ja,
hat
Anton
was wann gemacht?
Schimmelfennig und dann Justus Schliemann. Und die Frau, die ich da einführe von Justus Schliemann, die Frau Füchtner.
Füchtner aus Seifen.
Ja, das ist wirklich die Tochter von dem, der die Nussknacker, wie wir sie heute so kennen, in der Urform quasi kreiert hat. Das heißt, nein, die war natürlich jetzt nicht wirklich in Lötz verheiratet, aber weiß man.
Das musst du doch nicht sagen. Das weiß doch keiner.
Nein,
ja.
Also darum hat die nämlich das Haus mit Nussknackern geschmückt, weil ihr Vater quasi der Erfinder der Nussknacker war. Die kommen ja aus Seifen tatsächlich.
Natürlich, ja.
Eigentlich aus Lötz.
Eigentlich alle am Ende irgendwie ist alles mit Lötz verwandelt,
ja.
Völlig klar.
Und weißt du, was noch verrückt war? Das können wir vielleicht noch kurz erwähnen. Wir haben noch im Rahmen unserer Ausstellung, die übrigens sehr erfolgreich war.
Haben wir das überhaupt schon ausgewertet?
Nee, haben wir noch nicht ausgewertet, aber ich will kurz vorweggreifen. Ja. Im Rahmen unserer Ausstellung haben wir auch Geschichten erzählt, die mehr oder minder wahr sind. Eine Geschichte davon war eine mit Thomas Mann und dem Nobelpreis. So, und wir hatten vor kurzem Besuch von einer Frau, das erzählst du jetzt gleich weiter, die diese Geschichte gesehen hat und gesagt hat, das ist ja irre, weil das ist ja fast wahr. Das kannst du da mal übernehmen.
Also wir hatten Besuch gehabt von der Enkelin von der Frau Büssow, die das Haus sehr lange besessen hat. Und die jetzt so im 20. Jahrhundert war die Familie Büssow eigentlich die prägende Familie in diesem Haus. Ne? Und es gibt schon eine ganze Menge Anekdoten um diese Frau und um die Wäschemangel, die sie betrieben hat. Ne? Daher kommt ja auch der Name Mangelwirtschaft. Und um die ganze Familie und was die alles so erlebt hat. Und ja, diese Querverbindung zu Familie Mann, die kannst du ja mal erzählen.
Ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie die verwandtschaftlichen Verhältnisse waren, weil es war sehr komplex, dass ich irgendwann ausgestiegen bin.
Oh ja, oh ja.
Also wirklich richtig komplex.
Mein Gott, wer da mit wem, es war sehr
Auf jeden Fall irgendeine Verwandte aus diesem Büsso-Kosmos ist auf Hiddensee gelandet. Und sie war eine sehr geschätzte Verwandte, alle liebten sie. Und sie war Köchin. Und zwar besonders damals der Shit, eine sogenannte Reformköchin.
Ja.
Das heißt, sie hat gesunden Scheiß gekocht, so was man heutzutage auch wieder kocht. Schon damals gab es also Rohkostsalate. Und ja, sie hat für die Familie Mann gekocht, explizit für Thomas Mann. Und der, es ist sogar überliefert, dass er sehr ihre Reformkost geschätzt hat, insbesondere den Rohkostsalat.
Ja, und da waren die so ein bisschen in Konkurrenz mit Gerhard Hauptmann, der ja auch auf Hiddensee gelebt hat. Und die zwei hatten immer so ein bisschen so ein Battle miteinander, der sich total lustig auch widerspiegelt, übrigens so in Postkarten, ne? Also wenn die Frauen vor allen Dingen von den zwei Männern so schreiben, nee, wir sind ja auf Hiddensee und alles dreht sich immer um Gerhard Hauptmann, das nervt total und so. Das ist total süß, das kann man im Museum, im Hauptmannhaus, kann man diese Karten besichtigen.
Kann man das sehen.
Aber der Witz ist, es gibt jetzt eine Verbindung nach Lötz.
Eine echte Ware.
Es gibt wirklich eine Verbindung nach Lötz.
Ja.
Man kann sich die Dinge immer nicht so verrückt ausdenken, wie sie dann doch realerweise stattgefunden haben.
Ja.
Ja.
Naja, also auf jeden Fall, unser Geschichtenkosmos wächst.
Erweitert sich.
Ja, ihr kriegt demnächst dann hoffentlich, toi toi toi, diese Postkarten noch zu Weihnachten rechtzeitig zugeschickt, also Teile von euch. Wir treten dann demnächst in der Elbphilharmonie auf.
Das müssen wir noch klären mit der Elbphilharmonie.
Das müssen wir noch mal klären, aber haben wir uns mal vorgenommen, so als Vision. Dazu ist aber Voraussetzung, dass wir einfach mal regelmäßiger diesen Podcast aufnehmen. Und wir fangen jetzt sofort damit an, indem wir ab dem 1. Januar 2025 wieder regelmäßig zum Monatsersten rauskommen.
Ja.
Und da gibt es ja auch wirklich was zu berichten, weil das geht dann endlich los mit unserer Kernsanierung, aber so richtig.
Ja.
Also am 1.1. noch nicht, aber dann.
Ja. Mir fällt ein, also ich will noch mal ein paar abschließende Worte sagen zu der Ausstellung. Das haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig gewürdigt noch. Also wir hatten ungefähr 450 Besucher. Ich habe es jetzt nicht genau.
Wir hatten ja noch ein Adventsspektakel. Also ich glaube, mittlerweile kratzen wir an die 500.
Ja, wir kratzen so an die 500, was mega viel ist. Also danke an alle, die da waren. Das haben wir nicht erwartet. Und vor allen Dingen war es auch verbunden mit sehr viel Zuspruch. Also ganz viele Leute haben uns Glück gewünscht, haben uns die Daumen gedrückt, haben gesagt, dass sie uns auch über diesen Podcast verfolgen, was wir so machen.
Unser Haus ist auch gesegnet, haben wir das schon gesagt?
Ja,
haben wir nicht erzählt. Es war, also Pastor Glinke war da, also die evangelische Kirche war da, die katholische Kirche war da.
Die haben unser Haus gesegnet. Und wir haben auch zum Beispiel auch einen Glücksstein bekommen von einer unbekannten Person.
Der Buddha deiner Mutter sitzt in der Ecke. Also alle Religionen dieser Welt sind in unserem Haus vereint.
Ja, aber mich hat es sehr berührt, wie ich einen Abend dann zumachen wollte, da hatte jemand einen bemalten Stein ins Fensterbrett gelegt.
Ich glaube, das hast du beim letzten Mal.
Das habe ich schon erzählt. Und hat hingeschrieben, Glücksstein. Und das fand ich irgendwie toll. Also einfach so als Geste. Ne? Also zugleich haben mehrere Leute kritisiert, wir müssen irgendwie pünktlicher werden mit unserem Podcast, weil sie warten darauf und wir geben uns jetzt mal Mühe. Das ist zum Beispiel was, das können wir uns fürs nächste Jahr vornehmen.
Ja.
Und wir beginnen damit am 1.1. Nehmt uns beim Wort. Also der nächste Podcast kommt mal wieder pünktlich.
Ja, wir haben das jetzt verstanden. Ja,
wir haben das verstanden.
Gut. Aber das heißt aber, wir müssen uns eher treffen, um das ganze Ding aufzunehmen, ne?
Ja, natürlich.
Ja. Hast du auf deiner Liste geguckt? Haben wir alles Wichtige abgearbeitet?
Ja, wir haben alles abgearbeitet. Hab
geguckt. Wir haben gesagt, dass
wir das alles erzählt. Wir haben alles erzählt.
Wir haben das Pitchlab, wir haben Christine Zilmer, den Affärentalk.
Ja,
wir
haben, musst du noch verlinken.
Muss ich noch verlinken. Nina Tuba und warum wir leider doch nicht nächstes Jahr dazu kommen können.
Nina, es tut uns leid.
Wir wollten wirklich
alles. Wir hören deine Musik.
Aber wir müssen sparen.
Ja.
Wo spart man zuerst? An Kindern und an Kultur. Ist doch scheiße.
Oh, scheiße, immer, ja. So. An den freiwilligen Aufgaben, oder wie das heißt.
Ja, genau, freiwillige Leistung. Ja. Und Nina Tuba Konzert ist für uns eine freiwillige Leistung.
Ja, naja. Okay. Also, na dann, Outro.
Vielen Dank. Ach so.
Ja, wer fängt an?
Du fängst an.
Der Flötenschlumpf fängt an. Für die Älteren unter uns wissen noch, was damit gemeint ist. Vielen Dank, dass ihr die heutige Folge gehört habt. Ihr wisst ja, immer zum Monatsersten oder so ähnlich, also ab jetzt, immer zum Monatsersten, gibt's die nächste Folge auf die Ohren.
Mehr über uns und das Hausprojekt findet ihr bei Instagram und Facebook, jeweils unter kernsanierung-podcast.
Ja, und lasst auch gerne mal eure Kommentare da.
Ja, weil je mehr Kommentare und Traffic wir haben, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr uns demnächst in der Elbphilharmonie sehen könnt. In diesem Sinne, unterstützt uns bitte, indem ihr diesen Podcast abonniert und an eure Freunde und auch an eure Nicht-Freunde, an Feinde, Bekannte und weniger Bekannte, also im Grunde an alle, die euch irgendwie vor die Füße laufen, weiterempfehlt.
Und gerne auch an Leute mit viel Geld.
Ja.
Die was spenden wollen.
Oder Verbindung, oder Verbindung zur Elbphilharmonie.
Na dann, bis zum nächsten Mal.
Nee, du musst noch sagen, und ihr müsst uns ein Like da lassen. Und
hast du das nicht schon gesagt?
Nee, das habe ich nicht gesagt.
Ach so, also ja, ihr könnt uns auch gerne ein Like da lassen oder eine Rezension auf eurer Podcast-Plattform.
Des Vertrauens. Mhm. Genau.
Bis zum nächsten Mal dann.
Tschüss. So, und jetzt kommt noch das Outro-Outro, ne?
Outro-Outro. Na gut.
Haben wir noch was? Alltagsschnipsel. Gut ab.
Das ist einfach so sehr stylisch.
Fandest du, dass ich gestern Abend stylisch war?
Ja.
Für die Weihnachtsfeier?
Das sah gut aus, das Kleid. Also, das kannst du jetzt nicht jeden Tag tragen, ja? Schon auffällig, ne?
Wieso nicht? Bill Kaulitz kann das auch tragen.
Ja.
Auffällig. Das ich war sozusagen der Bill Kaulitz der Weihnachtsfeier gestern. Wir gucken hier gerade Kaulitz und Kaulitz auf Netflix. Eigentlich wollen wir was anderes gucken. Ich bin ziemlich fertig von der Woche. Und ich muss gestehen, ich gucke die echt ganz gerne. Und die sind gerade dabei, in dieser Serie zu erzählen, dass sie mit ihrem Podcast-Format in der Elbphilharmonie aufgetreten sind live. Und da habe ich gerade zu Jens gesagt, das wollen wir auch mal machen. Wir sind im Grunde wie die Kaulitz-Brüder. Wir sind sozusagen Lötz-Hills.
Aber wir sind keine Brüder.
In Lötz gab es ja auch mal einen Hill. Also nicht die Hollywood-Hills, aber den Fujiyama. Ach so, also ja. Die Mina-Zugspitze gab es hier mal. Ja. Das weiß ja jedes Kind.
Natürlich. Also ich weiß nicht, Elbphilharmonie, da müssen wir noch ein paar Hörer sammeln. Sagt's einfach weiter.
Genau, ihr könnt uns auch mal in die Elbphilharmonie. Ihr könnt uns mal liken, dann schaffen wir es auch mal in die Elbphilharmonie. Da müssen wir jetzt schon für in 10 Jahren anmelden. Die sind
oder
schon gut ausgebucht.
Oder wir gründen jetzt eine Teenie-Band und dann treten wir in 10 Jahren auf.
Wir können auch jetzt schon als Teenie-Band auftreten, ja, Jens.
Jetzt du, kannst so wie, du bläst ja jetzt wieder Horn, ja, das ist ja genau. Geht ja schon mal die richtige Richtung.
Ich spiele wieder ja. Horn und du kannst rappen, Jens.
Oh ja.
Wie nennen wir uns denn als Teenie-Band?
Becky Borchi Rap Project, nee, das ist...
Becky und Borchi, das kommt, ja, das geht in...
Becky und Borchi.
Becky und Borchi. Borchi und Becky. Ihr könnt ja mal uns eure Ideen mitteilen, weil wir brauchen ja auch hier, wie heißt das, Traffic auf unseren Social Medias, damit wir mehr Follower kriegen, damit wir in die Elbphilharmonie kommen, falls das mit der Teenie-Band nicht aufgeht, der Plan. Also, aber finde ich gut. Teenie-Band bin ich dabei, Jens.
Jawohl.
Können wir eine Boyband gründen?
Nein.
Aber es gilt doch heutzutage, oder? Ich könnte ja auch ein Boy sein.
Du hast ziemlich auffällige Geschlechtsmerkmale für eine Frau. Aber ich sag mal so, es kommt ja darauf an, wie du dich fühlst.
Ja. Also gestern,
was du sein
möchtest. Gestern in dem Kleid auf der Weihnachtsfeier war ich sozusagen...
Sehr feminin.
Bill Kaulitz.
In weiblich.
Der ist auch weiblich.
Ja.
Na gut, also Teenie-Band, Jens. Mhm. Wir wissen Bescheid.
Projekt Teenie-Band.
Das könnte jetzt unser wunderbares... Outro sein.
Okay.
Weil die Leute müssen uns liken, teilen, Rezension schreiben. Wir müssen jetzt mal ein paar mehr Follower kriegen.
Aber nur, dass das klar ist. Du guckst Kaulitz und Kaulitz. Ich guck das nicht.
Nee, das stimmt. Du guckst andere Dinge.
Aber das nicht.
Du hörst Schlager, Jens.
Das ist gar nicht wahr.
Doch, was du stehst denn? Auf Schlager.
Stimmt doch gar nicht.
Und du magst manchmal schlechte, nein, also die sind ja nicht schlecht, das ist jetzt eine Wertung meinerseits, aber wie heißt das, der Typ mit der Lokomotive da, der aufgehört hat, wie hieß der Graf, wie hieß denn der nochmal?
Ach so,
hab's
das
vergessen.
Hab ich auch vergessen.
Ach, Jens hat manchmal ein bisschen einen schlechten Musikgeschmack.
Das war aber Popmusik.
Ja, meine ich ja. Schlager-Popmusik stehst du drauf.
Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Du verbreitest hier einen völlig falschen Eindruck von mir.
Wir gründen ja auch eine Teenie-Band. Da darf man auch zu seinem schlechten Musikgeschmack stehen, Jens.
Ich höre gerade Nina Chuba. Die könnte ja, meine stimmt. Enkelin sein, die aber ich höre cool. sie gerne.
Die magst du auch gerne, ja. ne? Da gehst du voll ab.
Absolut.
Das, extra dafür, wir wollten eigentlich schon von der Weihnachtsfeier gehen gestern, weil wir müde waren. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Und dann kam Nina Chuba und dann haben wir unsere Jacken, die wir schon anhatten, wieder ausgezogen und sind auf die Tanzfläche gestürmt.
Genau, falls Nina das hier hört. Nina, wir lieben dich.
Ja, also Teile von uns lieben dich sehr, andere Teile finden dich ganz okay.
Ja.
Du machst das gut. Sehr gut.
Ja.
In diesem Sinne, Nina Chuba, wir lieben dich. Kommt in unsere Kernsanierung-Playlist. Packe ich mal direkt was rein von ihr.
Ja.
Gibt es übrigens auch ein Feature jetzt mit Tokyo Hotel, dann packe ich das in die Spotify-Playlist.
Meinetwegen.
Ja, in diesem Sinne, einen schönen Abend noch für euch. Ich muss jetzt mal schlafen, glaube ich.
Mhm.